SWR Kultur Hörbuch
Xerox Roman von Fien Feldmann Folge 5 Es liest Maria Wördemann.
Am Montag gehe ich wieder zur Arbeit. Mein Drucker wartet auf mich. Der Wind tost durch die Bäume, schneidet mir den Atem ab. Das Wasser in den Grachten wogt, als wäre es ein Fluss. Ich frage mich, ob der Termin mit meinem Chef noch steht, ob er dem Sturm trotzen wird. Ich weiß, dass der nachher wieder losbricht, deshalb bin ich vorbereitet. Ich trage mein oranges Ölzeug, ein Basecap und Regenstiefel. Ich bin der einzige Mensch auf der Straße und sehe aus, als sei der Rest der Welt in Quarantäne. Eine einsame Außerirdische in einer verlassenen Stadt. Der Weg liegt voller Äste. Bei reichen Leuten sind die Blumentöpfe, die sie draußen auf ihre Steintreppen gestellt haben, kaputt geweht. Hier und da liegen Fahrräder, manchmal mitten auf der Straße. Dann trage ich sie an den Straßenrand, sonst könnte es gefährlich werden. Der Sturm hat ein paar große alte Bäume, die hier schon seit Jahrhunderten stehen, niedergestreckt. Einer hängt über die Gracht, seine Wurzeln liegen teils bloß. Einige Boote dümpeln halb unter Wasser. Ich warte durch die tiefen Pfützen. Einem Auto, das am Wasser steht, fehlt ein Außenspiegel. Kann der Wind so einfach Außenspiegel abreißen? Das kommt mir komisch vor. Andererseits, der Wind kann auch 100 Jahre alte Bäume entwurzeln. Selten habe ich die Straße für mich. Die Touristen sitzen in ihren Hotelzimmern in Sicherheit, die Bewohner der Stadt in ihren Wohnungen. Mir klopfen ein paar Regentropfen auf die Jacke als erste Warnung. Jetzt geht's los. Beeil dich. Ich bin fast in der Straße, in der das Büro liegt. Ich kann mich nicht beeilen. Aber das macht nichts. Ich könnte noch stundenlang durch dieses Wetter spazieren. Mein Anzug schützt mich, mein wasserabweisendes Zuhause in Form eines großen, faltigen Körpers. Im Büro ist noch niemand. Vielleicht kommt heute auch niemand mehr. Ich bin die Einzige, die nicht von zu Hause aus arbeiten kann. Das große Problem bei einem Autobrand ist der Mangel an Beweisen. Ein Auto kann man ganz leicht in Brand stecken und dann gehen alle Spuren in Rauch auf. Wie man ein Auto anzündet, das kann man ganz einfach im Internet herausfinden. Versuch's ruhig. Grillanzünder und Feuerzeug. Da steht, du brauchst nur wenige Dinge. Es handelt sich um eine sehr niedrigschwellige Straftat. Bei Einbruchsfällen zum Beispiel liegt die Aufklärungsquote bei ungefähr 10%. Auch ohne genaue Prozentsätze zu kennen, kann man sich vorstellen, dass Brandstifter, die ein Auto anzünden, noch leichter davon kommen. Ich bekam an jenem Abend zum ersten Mal meine Tage. Heute denke ich jeden Monat, wenn mich nachts die Übelkeit weckt und ich mich vor Schmerzen übergeben muss, wieder an das Feuer, durch das die Scheibe in der Haustür des 5-Gulden-Mannes zersprang. »Wollen wir uns um 4 kurz zusammensetzen?«, fragt mein Chef, der plötzlich in meinem Büro aufgetaucht ist. Ich dachte, es sei niemand da. Sofort lächle ich ihn an. »Ja, prima.« Warum erst um 4? Braucht er für die Vorbereitung des Gesprächs so lange? Er hatte doch das ganze Wochenende Zeit. Alles an mir ist klamm vor Schweiß, als ich mein Regenzeug ausziehe. Das atmet nicht. Unter meinen Achseln und auf dem Rücken zeichnen sich dunkle Flecken ab, und im Glas des gerahmten Posters sehe ich die Schweißperlen auf meinem Gesicht. Jetzt ist es zu spät. Die einzige Person, die ich heute zu Gesicht bekommen werde, hat mich schon so gesehen. 4 Uhr. Jetzt ist es 8:30. Das bedeutet, dass ich genug Zeit habe, die Suche nach meinem Paket fortzusetzen. Und es stürmt. Also geht niemand vor die Tür. Auch die Menschen aus dem 1. Stock in Haus Nummer 79 sind in ihrer Wohnung. Der strömende Regen hält sie an Ort und Stelle fest. Code Orange bis Rot. Der Wind könnte sie davontragen. Vom Vor-die-Tür-Gehen wird dringend abgeraten. Womöglich stürzt ein Baum krachend genau dahin, wo man gerade steht. Heute Nachmittag, 4:01, wenn mein Chef mich fragt, wie es jetzt mit dem Paket aussieht und warum das alles so lange dauert, kann ich ganz lässig sagen, dass schon längst alles erledigt ist. Dann frage ich, welches Paket nochmal? Ach, das, ja klar,
Das hatte ich schon fast vergessen. So lange ist es her, dass ich das in Ordnung gebracht habe. Es lohnt sich nicht, den Regenanzug trocknen zu lassen. Doch bevor ich das Ungetüm wieder anziehe und losziehe, schalte ich den Drucker ein und werfe einen Blick in mein Kundendienstpostfach. Schließlich bin ich ein Helpdesk-Profi. Der Drucker gibt ein Geräusch von sich, das ich noch nicht kenne. Ein Hicksen. Noch funktioniert er, aber wie lange noch? Das Postfach ist voller schrecklicher Mails, sodass ich es gleich wieder schließe. Nein. Ich sage nein. Nein zu diesem Tag, nein zum Postfach, nein zu diesem unterbezahlten Job. Das müssten Frauen öfter sagen. Nein. Es steht mittlerweile sogar in der Zeitung. Sag nein und entschuldige dich nicht so oft. Ich ziehe meinen orangen Anzug wieder an, an dem noch Tropfen abperlen, und wage mich ins Code Rotwetter hinaus. Ich sage nein zu meteorologischen Empfehlungen. Als ich unten durch den Flur gehe, sehe ich meinen Chef. Ist 4:15 auch okay? Nee, denke ich. Na klar, ich lächle. Kein Problem. Die x-te Exkursion zur Hausnummer 79 ist lang. Es gießt. Ich kann mich nicht umsehen, denn dann weht mir womöglich die Kapuze, die ich über mein Cap gezogen habe, vom Kopf. Eine durchschnittliche Kapuze ist für einen viel größeren Kopf gemacht als meinen. Auf Teilen der Route sind die Pfützen zusammengewachsen. Was hat Heraklit nochmal gesagt? Alles fließt. Aber wohin? Die Gullis sind voll, die Kanalisation ist überlastet, die Ratten flüchten an die Oberfläche, damit sie nicht ertrinken. Der Himmel wird immer dunkler. Ich habe noch ein paar Straßen vor mir, als es über mir immer lauter zu donnern beginnt. Dann ist es kurz still. Ich zähle. 1, 2, 3, bei 3 blitzt es schon. Gleichzeitig erklingt ein Donnerschlag, dass es mir in den Ohren klingelt. Bebt der Boden? Kann man die Erde beben fühlen? An der Gracht stehen viele hohe Bäume. Der Regen klingt jetzt härter, gehetzt, die Luft rauscht. Es gibt Menschen, die gerne zu diesen Geräuschen einschlafen, die spinnen doch. Der Regen prasselt auf meinen orangen Anzug. Ich bin schweißgebadet. Alles ist nass, Schweiß und Regen. Früher auf dem Campingplatz fand ich das Klopfen auf der Zeltwand kuschelig und gemütlich. Heute nicht. Heute habe ich Angst, vom Blitz getroffen zu werden und zu sterben. Aber ich bin klein. Mich trifft er bestimmt nicht. Vieles hier ist höher als ich und wird vor mir getroffen werden. Häuser, Bäume, Laternenpfähle. Allerdings warte ich durch große Regenwasserpfützen. Das ist lebensgefährlich. Nein, ich habe Gummistiefel an und Gummi leitet nicht oder jedenfalls sehr schlecht. Warum erinnere ich mich bloß nicht mehr, was genau bei einem Blitz passiert und was man tun oder lassen sollte? Habe ich das überhaupt je gelernt? Das sind doch lebenswichtige Informationen. Vielleicht sollte ich mich unterstellen. Nur wo? Der Wind kommt aus der verkehrten Richtung, das fühle ich. Ich weiß nicht, wo Osten und Westen ist, und ich weiß auch nicht, woher der Wind normalerweise weht, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass da im Moment etwas nicht stimmt. Ich muss mir schnell einen Unterstand suchen. Ich bringe mich unnötig in Gefahr. Code Orange ist inzwischen sicher dunkelrot geworden und die Webseiten sind voller alarmierender Meldungen und verwackelter Videobilder in schlechter Qualität. Doch ich kann mich nicht beeilen, wegen meiner Allergie. Wie sich das anfühlt? Am Anfang ist es nur in deinem Kopf. Du denkst, was wäre wenn? Vielleicht ja doch. Du denkst, nein, das kann nicht sein. Meinem Körper geht es prima. Ich bilde mir das alles nur ein. Es ist psychosomatisch. Alles gut. Warum denke ich das? Du beschließt, an etwas anderes zu denken. Nach einer Weile, nicht lange, vielleicht nach 1, 2 Minuten, kratzt du dich am Kopf. Bis zu jenem Moment ist es dir gelungen, an etwas anderes zu denken. Dir fällt auf, meine Kopfhaut ist warm, auffällig warm. Da stimmt etwas nicht. Oh je. Vielleicht kommt es von meiner Kapuze oder von meinem Cap. Die sind beide nicht atmungsaktiv. Es könnte auch einfach Zufall sein. Andere Leute kratzen sich doch auch mal am Kopf. Das ist eigentlich ganz normal. Vielleicht hast du ja Läuse. Davon gibt es heutzutage immer mehr, weil die Leute beim Selfies machen die Köpfe zusammenstecken und dann wandert die Laus ganz einfach von einem Kopf zum anderen. Dann fühlst du, dass deine Fußsohlen jucken. Komisch. Warum jucken alle Enden deines Körpers? Das ist doch noch nie passiert. Du erinnerst dich an den Flyer, auf dem stand, dass das Risiko, einen anaphylaktischen Schock zu erleiden, zunimmt, wenn man erst kürzlich einen hatte. Du denkst an letztes Mal, als du auf dem Boden lagst, neben einem Zigarettenfilter und einem Laternenpfahl. Liegt der letzte Schock nur kurze Zeit zurück, ist dein Körper daran gewöhnt. Dann denkt er, das sei die richtige Abwehrmethode gegen Eindringlinge in deiner Blutbahn oder unter deiner Haut. Jetzt kribbelt auch der Rest deines Körpers. Du tastest deinen Hals ab. Eine Beule hat sich gebildet. Du holst dein Telefon heraus, um im Spiegelbild des dunklen Displays zu kontrollieren, ob man etwas sieht. Du kannst es nicht gut erkennen, weil Regentropfen darauf fallen. Du schwitzt mehr als sonst und hast gleichzeitig Gänsehaut. Deine Haut ist warm, dabei ist dir kalt. Du läufst weiter. Was solltest du auch sonst tun? Du musst dein Ziel erreichen, dann kannst du dich ausruhen. Du willst etwas essen, etwas mit Zucker oder Salz oder einen Schluck Wasser trinken. Vielleicht würde das helfen. Doch noch während du das denkst, fühlst du, wie das Blut aus deinem Gesicht schwindet. Der Schweiß fängt jetzt richtig an zu laufen. Du merkst keinen Unterschied mehr zwischen Schweiß und Regentropfen auf deinem Gesicht. Es fällt dir schwer zu fokussieren. Die Welt kommt auf dich zu, wie durch eine Lupe. Du läufst eine stehende Rolltreppe hinunter. Etwas stimmt nicht. Und du drohst bei jedem Schritt zu fallen. Wie hoch muss man beim Gehen nochmal die Beine heben? Du kannst dich fast nicht mehr aufrecht halten. Wo ist die nächste Bank? Du siehst einen überdachten Hauseingang und schleppst dich dorthin, setzt dich auf den Boden. Du hoffst, dass es den Bewohnern recht ist, dass du dort sitzt, dass sie dich nicht wegschicken. Das Blut muss zurück in deinen Kopf. Du musst dich hinlegen. Hoffentlich denken die Leute, die hier wohnen, nicht, dass du obdachlos bist. Pinkeln hier Hunde und Männer hin? Du lässt deinen Körper niedersinken, liegst in Fötushaltung im Hauseingang. Du weißt, dass du sterben könntest. Dann geht die Tür auf. »Hallo?« sagt eine Stimme. »Hallo«, sage ich, ohne mich zu bewegen. »Ich muss kurz hier liegen.« Der Regen plattert weiter. »Na gut«, sagt die Stimme. »Aber nimm deinen Krempel wieder mit, wenn du gehst.« Die Tür schließt sich nicht, sondern bleibt angelehnt. Ist das Absicht? Alles dauert so lange. Was für ein Einsatz für meinen Arbeitgeber, für mein Paket. Sollte ich ein bisschen schlafen? Mein Puls ist schwach. Ich lasse meinen Kopf über die Türschwelle hängen. So strömt ein bisschen Blut hinein. Das brauche ich jetzt. Als mein Schweiß endlich getrocknet und meine Gänsehaut verschwunden ist, hat es aufgehört zu regnen. Ich liege immer noch da und schaue in den Himmel. In den Wolken zeigt sich ein schmaler Streifen blau. Ich glaube, dass ich bald wieder aufstehen kann. Ich drehe meinen Körper auf die andere Seite, gebe der geöffneten Tür einen Schubs. Welliger, neuer Teppichboden. Ich streiche mit der Hand darüber, als streichelte ich eine Katze. Ich bleibe noch kurz liegen. Der Teppich ist sauber. Habe ich hiervon mal geträumt? Ich ziehe mich am Türknauf hoch. Meine Beine können mich fast wieder tragen. Ja, das ist derselbe Teppich, der Schusswechselteppich. Ich brauche meine Exkursion zur Hausnummer 79 nicht fortzusetzen. Ich bin schon da. Langsam gehe ich die Treppe hoch, immer gestützt aufs Geländer. Der Teppich ist wasserabweisend oder so. Jedenfalls bleiben die Tropfen auf ihm intakt und ziehen nicht ein. Ich muss nur eine Treppe hoch, zum Glück. Als ich oben klopfe, macht fast sofort jemand auf. »Ja«, sagt dieselbe Stimme, die vorhin meinte, ich möge meinen Krempel mitnehmen. Der Krempel war ich. »Hallo, ich komme mein Paket abholen.« »Welches Paket?« Die Wohnungstür geht weiter auf. Der Flur ist wie ein Lager. Pakete verschiedenster Formate stapeln sich die Wände entlang bis zur Decke. Nur eine Tür ist ausgespart. Die führt wahrscheinlich ins Wohnzimmer. Die Stimme gehört zu einem Mann mit Glatze und neongelber Weste. Ich weiß nicht genau, aber es ist für Firma. Dieses hier, er zeigt auf einen Schuhkarton. Nein, das ist ein Schuhkarton. Dieses, die Weste knistert, als er auf ein plattes Päckchen zeigt. Glaub nicht. Wie heißen Sie denn? Mein Vorname, mein Nachname. Warten Sie mal kurz. Er verschwindet hinter der Tür. In dem Bruchteil einer Sekunde zwischen Öffnen und Schließen sehe ich, dass das Wohnzimmer auch voller Pakete aller Art und Maße steht. Ich warte, an die Wand gelehnt. Nach ungefähr einer Minute kommt der Mann zurück. Er trägt eine Kiste. Die vielleicht? Mein Paket. Ja, vielen Dank. Das Paket wird nach draußen geschoben. Die Tür schließt sich. Ich habe mein Paket. Und es hat aufgehört zu regnen. Endlich ist es soweit. Nach einem Rückweg, der sich sehr gezogen hat, stelle ich das Paket in meinem Büro mitten auf den Schreibtisch. Inzwischen sind ein paar Leute eingetroffen. Zum ersten Mal in meinem Leben hoffe ich, dass jemand mein Büro betritt, sodass die Kiste nicht unbemerkt bleibt. Der Drucker tut es wieder. Das Papier gleitet durch die Maschine, glatt, schnell, einfach, entspannt. Papier reagiert langsam auf Wetter, denn auch die meisten Bäume wachsen langsam. Sie existieren langsam. Ein Baum wächst nur ein paar Zentimeter pro Jahr. Eine kleine Buche im Wald, die so groß ist wie ein Mensch, ein Bäumchen, das wir für eine Babybuche halten, steht da schon 80 Jahre. Auch wenn der Baum zu Stücken, Schnipseln, Zellstoff reduziert wird, steckt irgendwo noch der Geist des Baumes im einzelnen Blatt Papier. Mein Gerät und ich werden die Auswirkungen des Sturmes wahrscheinlich erst in ein paar Tagen zu spüren bekommen. Papier ist empfindlicher, als wir denken. Menschen sind egozentrisch. Sie gehen davon aus, dass nur auf ihre eigenen Gefühle Rücksicht genommen werden muss. Mit den Gefühlen anderer Menschen können wir nichts anfangen. An die der Tiere, Pflanzen oder Dinge denken wir erst gar nicht. Menschen töten Fruchtfliegen, obwohl auch Fruchtfliegen Albträume haben. Auch schöne Träume übrigens, denn auch eine Fruchtfliege muss der Realität entfliehen können. Zuchtlachsen gibt man Antidepressiva. Schweine erkennen Menschen an der Form ihres Hinterkopfes. Aber das ist uns gleich. Wir töten sie, essen sie auf oder werfen sie weg. Wir fällen Bäume, manchmal nur aus Unmut oder Langeweile. Das Papier in diesem Büro kommt aus Portugal, wo zwielichtige Figuren aus der Papierindustrie mitten in der Nacht Eukalyptusbäume anzünden, um die verbrannte Rinde billig aufkaufen zu können. Denn auch aus verbrannter Rinde kann man Papier gewinnen. Eukalyptusbäume kommen von Natur aus in Portugal überhaupt nicht vor. Sie werden dort kultiviert, weil sie von allen Bäumen am schnellsten wachsen. Schnelles Wachstum, schnelles Papier, schnelles Geld. Aber wir? Du und ich? Wir sind langsam. Mein Kollege aus der Marketingabteilung kommt herein. Hey, mein Name, sagt er, viel netter als gewöhnlich. Wie geht's? Oh, ja, gut. Eigentlich möchte ich fragen, was gibt's? Aber das ist unhöflich. Ich wollte zwar, dass irgendwer reinkommt und mein Paket bewundert, aber dabei hatte ich keinesfalls Marketing im Sinn. Ich habe gestern eine Doku im Fernsehen gesehen, über Algen. Wir haben uns doch mal über Algenrezepte unterhalten. Haben Marketing und ich uns mal über Algen unterhalten? Man würde meinen, dass ich mich daran erinnern müsste. Schließlich spreche ich nicht so oft mit meinen Kollegen, erst recht nicht über Algen. Naja, jedenfalls dachte ich, vielleicht findest du die ja auch interessant. Er steht ein wenig betreten da, als könne er selbst kaum glauben, dass er etwas Nettes sagt. Ah, danke dir. Ja, es war auf Sendername. Warum ist Marketing auf einmal so nett? Was will er von mir? Der Drucker arbeitet nicht mehr so geschmeidig wie gerade eben noch. Er macht ein Klickgeräusch. Das ist neu. Ich versuche, ihn zu beruhigen, aber er hört nicht auf damit.
Die Rache eines Geschäftspartners wegen Konkurs, die Rache einer gewalttätigen Ex-Frau, ein geplatzter Deal, über den niemand genaues wissen durfte, ein vernagelter Dachboden in dem Haus in der Straße, auf dessen Dach der Schnee immer sofort schmolz, wütende Jungs, weil das Jugendzentrum in der Nachbarschaft geschlossen wurde, nachdem dort jemand mit einem Messer angegriffen worden war, keine schwerwiegenden Verletzungen. Rache, Rache, Rache. Brandstiftung ist Rache. Der wahre Grund, keiner der oben genannten, kam erst später ans Licht. Nach einer Weile begannen die Leute dann doch, sich die richtigen Fragen zu stellen. Fast die ganze Nachbarschaft steht mitten in der Nacht auf der Straße. Die Häuserfassaden sind hell erleuchtet vom Schein des Feuers. Auch Dannys Mutter steht draußen. Danny, ein schmächtiger Junge, der schräg gegenüber von uns wohnt, geht in meine Klasse. Er trainiert mit seinem Fußball jeden Tag auf dem Parkplatz neben unserem Haus, rund ums Jahr, bei Wind und Wetter. Er trägt immer denselben Trainingsanzug. Für den Sportunterricht braucht er sich also nie umzuziehen. Niemand sagt uns warum. Das dürfen wir später, wenn wir groß genug sind, selbst erraten. Danny steht nicht am Feuer. Seine Mutter starrt ganz allein auf das brennende Auto und hat tiefe blaue Ringe unter den Augen. Unter ihrer grauen Haut zeichnet sich der Schädel ab. Waren wohl die Geier kommen? Als meine Mutter und ich hierher zogen, dachte ich, unsere Nachbarin von gegenüber sei eine Hexe. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Körper dieser Frau je in der Lage gewesen sein soll, zu gebären. Doch sie hat zwei Kinder, Danny und Ronny. Beide sind nicht hier. Auch ihr Vater nicht. Christina, Ronnys beste Freundin, auch nicht. Dabei müssten die doch hier sein. Liegen die etwa im Bett und schlafen, während die Straße in Flammen steht? Dannys Cousine Adriana ist wohl da. Die geht in unsere Klasse. Ihr Vater ist der Bruder von Dannys Vater. Beim Eignungstest am Ende der Grundschule schrieben sie ihren Nachnamen unterschiedlich. Sie können zwar schreiben, aber die richtige Schreibweise ihres Nachnamens haben sie nie gelernt. Adriana schaut nicht ins Feuer, sondern fixiert mich. Ich versuche, ihren Blick zu ignorieren. Später, wenn ich groß bin, werde ich verstehen, dass Dannys Mutter keine Hexe ist, sondern Alkoholikerin. Die immer wiederkehrende Frage: Wann ist man groß genug?